Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute die Feiertagsausgabe. Das erste Trimester in der Rückschau. Alle Infos zur World Team Challenge und womit wir nicht gerechnet haben.
Feiertagsausgabe heute. Wir sind zurück mit einer neuen Extrarunde zwischen den Tagen und ich bin, wie man wieder hört, angeschlagen.
Ja, Weihnachten liegt quasi direkt hinter uns. 27. Dezember. Die Kekse wurden verdaut, reichlich zugeschlagen.
Ja, Henrik, du kennst mich doch.
Ja, aber auf deine Stimme möchte ich mal eingehen. Was ist denn da los wieder? Also, ja, also die Leute kennen dich ja jetzt schon als zwei Personen.
Ja, ich glaube, ich werde jetzt einen eigenen Lockdown machen für die nächsten 10 Jahre oder so, um einfach Männchen zu vermeiden und mögliche Viren. Also keine Ahnung, was da los ist. Normalerweise bin ich nie krank, ne? Nie krank in den letzten 10 Jahren. Ich kann es wirklich an einer Hand oder an zwei Fingern, ehrlich gesagt, abzählen. Aber jetzt, in den letzten 3 Monaten, heftig. Naja, Hendrik, wie dem auch sei.
Wird schon wieder.
Ich denke auch. Was gibt's Neues in dieser Woche im Biathlon-Zirkus?
Ja, wir haben es ja schon mal angerissen. Die Norweger, die wissen schon, ja, zu einem großen Teil, wer denn so mit nach Peking darf, beziehungsweise ja, zu den Olympischen Spielen, wer da antreten darf. Und da können wir jetzt auch schon mal ein paar Namen nennen.
Ja, ich denke mal, das wurde jetzt nach dem ersten Trimester entschieden, nach den Leistungen und so weiter. Und es sind 7 Stück bekannt gegeben worden. Darunter, ich glaube, wenig überraschend, Vetle Sjöstad Christiansen, die Bö-Brüder natürlich, die auch schon beide auf dem Podium standen, beziehungsweise Johannes Thingnes Bø natürlich mit seinem Sieg in Annecy Le Grand Bornand. Und natürlich auch Sture Holmler Greit, der ja auch schon den Einzel gewonnen hat und ansonsten natürlich auch immer noch ganz gut dabei ist, auch wenn er nicht so stark ist wie im letzten Winter.
Ja.
Und jetzt wird es interessant bei den Damen, Tiril Eckhoff dabei, vielleicht auch noch keine Überraschung, auch wenn es noch nicht ganz so toll lief. Marte Olsby-Reuseland natürlich.
Auch wie keine Überraschung.
Nee, also das würde ich auch sagen, als Frau in Gelb. ja, die beste Biathletin zurzeit. Und Ida Lien. Und dann fehlt ein Name, der normalerweise immer dabei ist, wo man sagt, ja, die ist auch schon sicher gesetzt eigentlich.
Ja, Ingrid Tandrevold, ne? Ingrid Landmark-Tandrevold, die fehlt hier. Finde ich auch merkwürdig, dass sie hier noch nicht aufgelistet ist, aber dafür Ida Lien, oder?
Ja, aber wenn man sich mal die Resultate anguckt, Ida Lien war einmal Vierte, also in den Top 6. Oder Top 8, glaube ich, haben die auch dann als Norm, ähnlich wie die Deutschen. Und Ingrid Landmark-Tandrevold hat bislang nur 2 15. Plätze in den Verfolgern von Östersund und Hochfilzen zu verzeichnen. Also nichts Besonderes aus ihrer Sicht. Und klar, in Deutschland wäre das jetzt Olympianorm, in Norwegen anscheinend noch nicht.
Ja, das spricht ja auch wieder für diese Handschrift aus Norwegen, ne? Da musst du dich halt einfach jedes Jahr wieder neu qualifizieren. Außer du heißt eben Johannes Thingnes Bø oder Marte Olsby-Reuseland, Tiril Eckhoff. Klar, das sind so Namen, die wirklich oben, also ganz, ganz oben stehen. Aber wenn du halt dann jemand bist, der ja so in der zweiten Reihe steht, das bedeutet nicht mehr viel.
Ja, wobei ich würde es auch mal, also ich würde es nicht gerne sehen, aber ich fände es mal interessant zu sehen, was passieren würde, wenn jetzt auch ein Johannes Thingnes Bø vielleicht nur 2 15. Plätze hätte. Ja. Dann glaube ich, wäre sein Stuhl auch am Wackeln. Ne? Also ich glaube nicht, dass er dann einfach mitgeschliffen wird, wenn es mal gar nicht läuft.
Ja.
Kann mir nicht vorstellen, dass das jemals passieren wird momentan, aber wenn dem so sein sollte, glaube ich auch, dass es für ihn schwer wird. Man kennt es ja auch noch von Ole Einar Bjørndalen damals, der ja auch 2018 nochmal versucht hat, dabei zu sein, hat auch seine Chancen im Weltcup bekommen, aber hat es dann nicht mehr geschafft. Also die Ergebnisse waren nicht gut genug und dann haben die Trainer auch eiskalt gesagt, Ole, das war's für dich hier, du kommst nicht mit nach Pyeongchang. Und ich meine, das war natürlich auch die absolut richtige Entscheidung damals.
Ja, klar.
Da sieht man eben, wie schnell das gehen kann. Und klar, Ole Einar Bjørndalen war jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne?
Ja, aber das ist ja umso besser, ne? Dass dann in so einer Nation dann eben auch nicht der Name eben im Vordergrund steht. Der Ole, der hat schon alles gewonnen, aber ja, lass uns den mal wieder mitnehmen. Das ging dann da nicht. Und das finde ich gut, dass sie das dann ja auch hier jetzt bei Ingrid Landmark-Tandrevold ja, durchziehen kann man schon sagen, aber sie hat ja auch noch ein paar Chancen, ne? Denn bis Oberhof, da werden ja noch ein paar Plätze vergeben und da, ja, gehe ich mal von aus, dass sie sich da noch beweisen wird.
Ja, ansonsten gibt es natürlich damit auch noch Chance für andere Teilnehmerinnen da reinzustoßen, klar, wenn sie halt gute Ergebnisse haben. Ingrid steht natürlich jetzt auch unter deutlichem Druck, im Januar hier abzuliefern und vor allen Dingen, wenn Ruhpolding ausgelassen wird, bin ich mal gespannt, ob sie dann auch Ruhpolding auslässt oder ob sie halt durchzieht, die 3 Januar-Wochenenden.
Ja.
Und dann ist natürlich wiederum die Frage, wenn sie alle 3 Wochenenden mitnimmt, in welcher Form wird sie dann in Peking auftreten können? Also wird sie sich ja nicht so optimal darauf vorbereiten können.
Mhm.
Alles so Überlegungen.
Ist schon eine Zwickmühle, in der sie sich da befindet.
Ja, definitiv. Aber vielleicht auch nochmal, um auf die Männer zurückzukommen, da sind jetzt 4 Plätze vergeben, heißt, das Team ist ja eigentlich safe. Denn sie haben nur 4 Startplätze, die 4 sind jetzt eben vergeben. Eine 5. Person wäre wahrscheinlich einfach nur Ersatz. Also Johannes Dahle, der kann sich das Thema wahrscheinlich schon abschminken.
Ja, da sehe ich auch jetzt gerade ganz andere Leute, ne? Im Weltcup Philipp Fjeld Andersen oder Sivert Bakken. Ich glaube, die sind da schon eine sehr, sehr gute Personalie, um eben den Ersatzmann zu spielen.
Ja, wenn sie sich das antun wollen, ich glaube, in dem jungen Alter fährst du auf jeden Fall mit. Aber
glaub ich auch.
Also einfach, um das Ganze mal aufsaugen zu können, vielleicht dann auch für in 4 Jahren, ne? Also in Antholz,
ja.
Um dich ein bisschen dran zu gewöhnen. Aber ich glaube nicht, dass die sich groß Einsatzchancen oder Hoffnungen machen müssen oder gar dürfen. Aber kann natürlich sein, dass einer krank wird oder ausfällt und dann stehen die bereit, ne?
So ist es, ja.
Ansonsten heute Montag, Henrik. Morgen steht damit die World Team Challenge in Ruhpolding auf dem Plan. Wurde ja von Schalke wieder nach Ruhpolding verlegt, aufgrund der aktuellen Situation. Und für Deutschland an den Start gehen Janina Hettich und Erik Lesser und Vanessa Hinz und Benedikt Doll. Und da fragt man sich, wo ist denn Franzi Preuß geblieben?
Ja, das Thema können wir hier mal gerade aufgreifen, denn es scheint so, als ja, müsste sie noch 1-2 Tage länger das Bein hochlegen. Ich habe auf Instagram gesehen, da war sie fleißig am Oberkörper trainieren, also mit, weiß nicht, war es eine Schiene oder ein Sicherheitsschuh oder sowas an dem besagten Bein. Also ja, also hoffen wir mal, dass Franziska da wieder gut auf die Beine kommt.
Ja, darf das Bein wohl 10 Tage nicht belasten und man konnte ja auch sehen, sie war da mit Krücken unterwegs.
Ja.
Da bleibt ihr natürlich auch nichts anderes übrig, außer Oberkörper zu trainieren oder das zu machen, was sie machen kann. Wobei, kurzer Exkurs, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, es gab ja mal eine Studie, ist aber schon 5-6 Jahre her, wo ich die mal gelesen habe, dass wenn Athleten sich zum Beispiel einen Körperteil brechen, sei es ein Arm oder ein Bein, wenn man dann das andere weiter trainiert, also das war glaube ich dann auch im Krafttraining-Bereich so, Bizeps-Training oder Beinstrecker, wie auch immer. Wenn man das andere Bein dann weiter trainiert, das gesunde, dass das verletzte Bein dann wohl länger erhalten bleibt. Also die Muskulatur auch nicht so stark abbaut. Ich glaube, das wurde auch nachher mal von ein paar Athleten dann getestet. Die haben das auch auf YouTube gevloggt. Also wen das interessiert, der kann das mal irgendwie abchecken.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man das noch findet. Ist halt schon ewig her. Aber
ja, ich erinnere mich. Ja.
Ja, da gab es halt so Untersuchungen zwischen 2 Gruppen. Die eine hat dann halt eben ganz normal nicht trainiert, wie das so üblich ist, standardmäßig, wenn man sich einen Arm bricht. Und die andere hat halt den gesunden Arm weiter trainiert. Ja, und man konnte deutlich, deutlich sehen, dass der verletzte Arm oder das verletzte Bein noch viel, viel mehr Muskulatur erhalten hat.
Ja, das ist ja wirklich ein Phänomen des Körpers, oder? Also das kann man sich ja so gar nicht vorstellen, denn die Fasern werden ja eigentlich gar nicht belastet. Ja, aber scheint dann so doch eine Auswirkung zu haben. Sehr, sehr spannendes Thema, wo man wahrscheinlich sehr viel Zeit verbringen könnte in diesem Thema. Aber ja, wir sind ja immer noch im Biathlon-Podcast hier.
Ja klar, aber für Athleten oder Athletinnen sicher interessant. Und,
definitiv, ja.
10 Tage, denkst du ja eigentlich, ist keine lange Zeit. Aber ich glaube, wenn du es gar nicht belastest, so die Muskulatur überhaupt nicht beanspruchst, ist das, glaube ich, schon eine lange Zeit für das linke Bein.
Ist ich glaube, das ist auch für den Kopf sehr schwierig, wenn du in so einer Situation bist, dass du dich wirklich 4 Jahre auf so ein großes Event drauf vorbereitest und dann ja diesen Plan, den du hast, nicht verfolgen kannst, dann da so eine Bremse reinbekommst. Ich meine, das kennen wir persönlich ja auch. Ne? Wenn du dann eben mal 10 Tage nicht ins Training gehen kannst, dann fühlst du dich nach dem 3. Tag, wo du nichts machst, ja wahrscheinlich schon oder bekanntermaßen schon so, wo du denkst, oh, nee, also jetzt muss ich auch langsam mal wieder gehen. Ne?
Ja, ja. Also das ist dann immer schwierig. Aber ja, ist jetzt ja nicht nur so bei Franzi, dass die World Team Challenge nichts wird für sie, sondern Oberhof wahrscheinlich auch nicht. Also da werden wir sie voraussichtlich auch nicht sehen. Das kommt zu früh.
Ja.
Und damit muss man ja auch sagen, das sind dann 5 Rennen, die sie schon verpasst. Der Gesamtweltcup ist damit natürlich auch abgefahren, war ja auch so ihr heimliches Ziel, würde ich mal sagen, auch wenn sie es nie so ganz offen bekannt gegeben hat.
Ja, ich habe da bis vor diesem Vorfall auch Franzi relativ weit vorne gesehen, auch wenn ich es so in meinen Top 5 nicht formuliert habe, aber ihr hätte ich es auch auf jeden Fall zugetraut, dass sie da weit vorne landet.
Ja, und damit natürlich voller Fokus auf Olympia ist jetzt so quasi die All-In-Chance, oder? Also jetzt bleibt ihr nichts mehr übrig, außer sich auf Olympia zu fokussieren, vielleicht dann die Rennen in Antholz oder Ruhpolding nochmal so als Training oder als, ja, nochmal sich so ein bisschen herantasten einfach, ne, und gucken, wo steht man wieder, die Härte so ein bisschen zurückzugewinnen. Und ist jetzt wahrscheinlich eine individuelle Sache, ob man sich da jetzt auch so unter Druck fühlt bei Olympia oder ob man sagt, komm, ich nehme es jetzt einfach mit. Jetzt hat das Schicksal mich so getroffen, dass mein linker Fuß hier in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich bin länger ausgefallen. Also gehe ich jetzt einfach locker hier an den Start ran oder sage ich, komm, all or nothing, vielleicht auch meine letzten Olympischen Spiele.
Ja, sie hat ja grundsätzlich so in dem Sinne dann nichts mehr zu verlieren, ne?
Ja.
Der Gesamtweltcup, der ist ja außer Reichweite jetzt und dann kann man auch wirklich dieses olympische Ziel, was sie auch wahrscheinlich hat, in Fokus nehmen und ja, einfach schauen, was dann passiert.
Und dann bin ich mal gespannt, ob sie nach dem Oberkörpertraining jetzt zurückkehrt und die Berge in der 1-1er-Technik wie Kant auf Jaumaier hochfliegt. Und vielleicht auch für die Sprints ja eine ganz gute Sache, ne? Wenn sie dann nochmal in der Staffel oder so oder auch in einem Frau-gegen-Frau-Rennen den Sieg sprinten muss. Vielleicht hat das ja ein paar Auswirkungen, so ein paar Körner, die sie jetzt nochmal draufpacken kann.
Ja, man sagt ja oft, wer weiß, wofür es gut ist.
Ja.
Drücken wir Franzi mal die Daumen.
Genau.
Aber wer sind denn überhaupt die Gegner der deutschen Teams?
Ja, die Länder, ähnlich wie sonst auch. Russland, Österreich, Tschechien, Italien, die Ukraine, Finnland, Kanada und die Schweiz. Für Russland Evgenia Botasova und Matvei Eliseev. Botasova ist ja Pavlova gewesen ehemals, also vom Namen her, selbe Person natürlich.
Ja.
Haben ja letztes Jahr gewonnen vor Simon Schemp und Franzi Preuß.
Ja, Mission Titelverteidigung sind ja sehr treffsicher.
Ja, wobei Botasova bisher im IBU Cup unterwegs ist, also war wahrscheinlich im Sommer oder in der Vorbereitung nicht so gut unterwegs.
Mhm.
Dann für Österreich Lisa-Therese Hauser und Felix Leitner. Für Tschechien Markéta Davidova, Michal Kratschmar. Für Italien Dorothea Viera, Lukas Hofer standardmäßig. Für die Ukraine Julia Dzyma und Dimitri Pidruschny. Für Finnland Mari Eder und Tero Seppela. Für Kanada Emma Lander und Christian Gau. Und für die Schweiz Lena Hecki und Joscha Burkhalter.
Ja, das sind ja grundsätzlich schon mal sehr große Namen, die wir hier gehört haben. Ich denke, das Team aus Italien, ja, das ist ja der größte Publikumsmagnet, oder? Abseits von den zwei deutschen Teams.
Ja, definitiv. Ich glaube, alleine Dorothea Viera zieht da die meisten Zuschauer vors Fernsehen. Aber ich muss sagen, Favoriten sind für mich das Team aus Österreich. Also Lisa-Therese Hauser, Felix Leitner, beides sehr gute Schützen, beziehungsweise sehr gute Schützin. Und beweisen sie ja auch aktuell im Weltcup. Felix jetzt gerade im Massenstart auch noch sehr gut unterwegs gewesen. Lisa-Therese Hauser sowieso gut dabei.
Ja.
Also für mich hier haushohe Favoriten. Aber ich muss auch sagen, die anderen Teams auch gut besetzt, oder? Also Markéta Davidova schießt zurzeit auch richtig gut. Michal Kratschmar weiß man nie, was so rauskommt. Also auch ein guter Athlet. Das Team aus der Ukraine darf man nie unterschätzen, gerade in Staffelrennen.
Genau, da hätte ich jetzt auch noch drauf reagiert. Also Julia Dzyma und Dimitri Pidruschny, die sind ja meines Erachtens in so einer Kombination doch schon sehr stark.
Ja, finde ich nämlich auch. Und auch das finnische Team. Also Mari Eder, ja, schießen ist nicht so ihr Ding, laufen schon eher. Aber Tero Seppela hat ja bis jetzt auch eine ziemlich starke Saison hingelegt.
Der zeigt sich, ja.
Team Kanada ebenso, Emma Lander, Christian Gau, beides gute Schützen. Und das Team aus der Schweiz, Lena Hecki, eine sehr schnelle Schützin. Also wenn sie trifft, dann ist das natürlich für dieses Format optimal. Und wer weiß, was Joscha Burkhalter zwischen den Feiertagen so raushaut, nachdem er sich vielleicht auch an Weihnachten mit Energie wieder voll getankt hat. Aber was sagst denn du überhaupt zu den Teams aus Deutschland jetzt?
Ja, ich denke, Vanessa Hinz ist ein super Ersatz für Franziska Preuß mit Benedikt Doll an ihrer Seite. Naja, Benny ist ja so das leidige Thema Schießen. Da war ja eigentlich so noch nicht richtige Sicherheit vorhanden. Schauen wir mal, ob er dann da vielleicht im Stadion, wo ja dann keine Zuschauer sein werden, doch vielleicht das ein oder andere Prozentchen Sicherheit wieder zurückbekommt. Und Janina Hettich und Erik Lesser sind meines Erachtens auch ziemlich stark am Schießstand. Also Janina Hettich hat hier und da mal Federn gelassen im Weltcup jetzt, hatte ein paar schwere Rennen, aber ich glaube auch die Kombination, die zeigt sich da sehr gut.
Ja, glaube ich auch, gerade weil Erik Lesser ja auch so schnell schießen kann.
Ja.
Und wenn es dann eben gut aufgeht, warum nicht? Letztes Jahr war es ja noch so, dass Benny Doll mit Lukas Hofer um das Podest gesprintet ist.
Ja.
Auf der Zielgeraden, wo es ja auch übelst geschneit hat in Ruhpolding.
Ja, dicke Flocken, ne? In
Ruhpolding. Stimmt, so hieß die Folge damals. Ja, ich bin mal gespannt, aber ich muss wirklich sagen, das Team aus Österreich, das sieht sehr vielversprechend aus.
Ja.
Aber vielleicht auch so ein Rennen, wo Dorothea Viera sich wieder so ihrer Bestform langsam nähern kann, wo sie ja gesagt hat, sie war jetzt so ein bisschen krank im Dezember, November.
Ja, sie hat ja etwas Aufwind verspürt.
Ja, war ja richtig gut jetzt am Ende im Massenstart. Also die Form zeigt nach oben, mal gucken, ob das so weitergeht. Wäre ihr natürlich zu wünschen. Ja, die World Team Challenge aus Ruhpolding dann eben am Dienstag, 28. Dezember um 18 Uhr auf dem ARD. Letztes Jahr war es ZDF, dieses Jahr ARD. Ich bin mal gespannt, wer kommentiert.
Ja, da fällt mir eigentlich nur ein Mann ein, der dafür prädestiniert ist.
Ja, wäre natürlich ein Traum, aber ich glaube, da gibt es ja noch eine andere Person, die auch gerne kommentiert mit Willi Haag. Warten wir mal ab. Hendrik, wir haben letzte Woche angesprochen, dass Kaiser Meckerein eventuell ihren Gesamtweltcup aus der Saison 2013-14 verliert und Es ist so gekommen, dass Tora Berger den Gesamtweltcup in der Saison 2013-14 gewinnt. Aber die beiden teilen sich das Ding. Also Kaiser Meckerein behält ihre Kristallkugel von damals und Tora Berger bekommt eben auch eine. Und ich glaube, das ist auch die fairste Lösung hier, oder?
Ja, stimme ich dir zu. Also sehe ich auch so, eine andere Lösung hätte, glaube ich, viel mehr Unruhe reingebracht in das ganze System als eh schon dieser ganze Dopingvorfall, der dann da eben in dieser Zeit war. Von daher absolut gerechtfertigt so und ich denke, da freuen die beiden sich drüber.
Ja, haben sie auch schon in Statements erklärt, dass sie sich drüber freuen. Und Tora Berger hat auch gesagt, sie hätte es nicht gut gefunden, wenn Kaiser Meckerein der Titel abgenommen worden wäre nach der langen Zeit. Ja. Und sie selber, wie es ja auch so oft ist, ne, kann sich nicht mehr so wirklich drüber freuen, denn die Zeit ist einfach vorbei. Also ist ja jetzt auch schon wieder 8 Jahre fast her. Und ja, deshalb natürlich schon längst verjährt. Aber gut, in den Geschichtsbüchern und in den Statistiken rückt sie jetzt einen Platz nach vorne.
Mhm.
Und ist damit auf einer Stufe mit Dorothea Viera, die ja auch 2 Titel gewonnen hat.
Ja, aber wie du schon sagst, ich glaube, da hat man dann auch nach dieser langen Zeit gar nicht mehr so diese starke Bindung zu und Emotionen werden da wahrscheinlich sehr gering ausgefallen sein.
Okay, das waren die News der Woche, Henrik, und jetzt lass uns doch mal darüber reden, was ging denn so im ersten Trimester ab? Was hat uns überrascht? Was entsprach vielleicht nicht unseren Erwartungen, positiv wie auch negativ? Und ja, vielleicht wirfst du einfach mal was hier in den Raum und wir gucken mal, was wir dazu so sagen können.
Ja, wir haben Rennen aus Östersund, Hochfilzen und endlich nochmal aus Annecy Le Grand Bornand gesehen. Und der Auftakt der Schweden und Schwedinnen im heimischen Östersund, der war ja schon so quasi herbeigerufen, dass da wieder was Großes auf uns zukommt, oder?
Ja, haben sich ja ähnlich präsentiert wie im letzten Jahr zu Beginn in Kontiolahti. Also mannschaftlich geschlossen stark, klar, ist ein Heimweltcup. Mhm. Die Frage war ja dann nur, wie können sie es weitermachen? Ne? Können sie es durchziehen in Hochfilzen oder auch Annecy Le Grand Bornand? Und man muss sagen, die großen Namen, die konnten es. Ne? Also Sebastian Samuelsson, Hanna Öberg, Elvira Öberg, so läuferig, top dabei. Besser genau. Als noch im letzten Jahr. Dazu hast du noch eine Stina Nilsson, die jetzt auch läuferig oben mit dabei ist. Dahinter eine Lynn Persson. Klar, ist jetzt krank geworden zum Abschluss, aber auch immer noch sehr gut dabei. Martin Ponzil-Omer ja auch läuferig wieder. Einer der Besten, auch wenn er auch zum Abschluss jetzt nochmal sich was eingefangen hat.
Ja, aber das ist so das erste große Thema, würde ich für mich formulieren, des ersten Trimesters. Wie schlagen sich die Schwedinnen und Schweden? Ja, wir wissen, dass sie eben dann gut aufgelaufen sind und wie können sie das halt weiterführen? Ne? Das hat man ja auch letzte Saison gesehen. Können sie diese Leistung vielleicht über einen längeren Zeitraum, über eine längere Strecke eben halten oder brechen sie wieder so ein?
Ja, letztes Jahr war es ja auch so, dass sie dann im Januar nicht mehr so oben mit dabei waren. Ne? Gerade auch Elvira Öberg, die ja im Dezember letzten Jahres auch richtig gut war, ist dann im Januar sehr stark eingebrochen, gerade läuferig. Aber man muss auch sagen, zum Höhepunkt auf der Pokljuka waren sie wieder alle da. Ne? Also gerade Sebastian Samuelsson, der da nochmal einen rausgehauen hat, gerade im Verfolgerrennen oder auch bei den Staffeln, der war da wieder in Höchstform. Oder natürlich auch Martin Ponzil-Omer mit seiner Goldmedaille im Sprint. Also da kann man Johannes Lukas erstmal nichts vorwerfen, hat da alles richtig gemacht. Aber haben wir ja auch so mit ihm im Interview besprochen, ne? Und wollten immer wissen, was ist eigentlich dein Geheimnis? Aber so wirklich sagt er, hat er keins. Oder er will es nicht verraten, wer weiß.
Genau, wer die Folge noch nicht gehört hat mit Johannes Lukas, der kann sich die mal gerne anhören. Ist ja schon die 2. gewesen, ne? Also einfach mal bei uns in der Liste der Folgen nachschauen. Da hatten wir schon 2-mal den Erfolgstrainer, muss man ihn ja schon fast nennen, der Schwedinnen und Schweden.
Definitiv, ja.
Bei uns und ja, wenn das noch nicht geschehen ist, dann hört da einfach mal rein. Sehr sympathisch. Und dann können wir ja schon fast Östersund hinter uns lassen. Beziehungsweise hast du da vielleicht noch ja, so einen Punkt, wo du denkst, vielleicht auch bezogen auf die Norwegerinnen und Norweger, wo du vielleicht enttäuscht warst? Oder mit welchen Ergebnissen du gerechnet hast, die dann auch tatsächlich so eingetreten sind?
Ja, vielleicht jetzt nicht direkt in Östersund. Ich habe mich eher mal komplett auf das norwegische Team konzentriert, jetzt im ersten Trimester. Und mal angeguckt, weil wir haben es ja auch schon öfter angedeutet, so, die sind alle nicht in ihrer Form, wie das letztes Jahr war. Klar, du hast eine Marte Olsby-Reuseland im gelben Trikot, aber so wirklich überzeugt oder überragt hat da natürlich keiner. Auch Vetle Christiansen war mal oben mit dabei, der war ganz gut, aus seiner Sicht auch.
Ja.
Oder ist immer noch ganz gut, klar, das ist jetzt hier auch Meckern wieder auf hohem Niveau, ne? Aber ich habe mir das mal genauer angeguckt, die ersten Trimester mal verglichen jetzt in dieser Saison und in der letzten Saison. Und dann auch einfach mal die norwegischen Herren angeguckt. Und bei den 4 Besten, da habe ich jetzt auch mal rausgenommen, Johannes Bø, Tarjei Bø, Ståle Holmner-Greit und Vetle Christiansen. Und bei den ersten 3 genannten, die haben sich alle läuferig um 1 bis 1,2% verschlechtert im Vergleich zum Vorjahr. Und klar, jetzt kann man sagen, Prozente sind nicht immer so aussagekräftig, weil das bezieht sich ja auf das ganze Weltcupfeld. Aber man sieht es natürlich auch in den Platzierungen. Ne? Johannes Tingnesbø letztes Jahr natürlich mit Abstand der schnellste gewesen, auf Platz 1 in den Laufzeiten. Jetzt ist er auf Rang 3, auch gerade noch so hochgeklettert jetzt in Annecy, ja. Le Grand Bornand. Und die anderen beiden natürlich auch weit abgefallen, ne? Gerade Stolle-Hömmler-Greit. Und das zieht sich so durchs ganze Team. Bei den Damen ist es ähnlich. Marthe Olsby-Reuseland ist um 0,7% langsamer geworden. Tyrell Eckhoff 0,5 und die hat auch noch 2 Rennen weniger bestritten. Und Ingrid Landmark-Tandrevold auch bei 1,1, die sie langsamer geworden ist. Nur Vetle Christiansen hat sich steigern können, aber auch nur um 0,1%, also fast gar nichts. Von daher muss man ja schon sagen, oder man sieht es eindeutig, dass das norwegische Team gerade in der Loipe Federn gelassen hat im ersten Trimester. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass es nur Material ist, gerade weil die Norweger da ja immer führend waren mit Abstand. Wann haben die denn mal daneben gegriffen? Also das kannst du wirklich an 2 Fingern abzählen.
Ja.
Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Training zu tun. Das kann man aber, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so wirklich öffentlich als Statement abgeben. Jetzt gerade auch aus Sicht von Siegfried Marseille. Denn er weiß natürlich, wenn das jetzt bei Olympia schief geht, dann wird er darauf festgenagelt, dass er damals gesagt hat, ja, wir haben uns auf Olympia vorbereitet, deshalb sind wir im ersten Trimester nicht so gut unterwegs gewesen. So. Wenn er das jetzt im Nachhinein sagt, dann ist er natürlich der brillante Trainer, oder?
Klar, ja, dann war es ein Geniestreich. Aber diese Prozente, die beziehen sich ja immer auf das gesamte Weltcupfeld, richtig?
Genau, also die beziehen sich immer auf den Durchschnitt des gesamten Feldes. Ne? Wenn jetzt einer 5% schneller ist als das gesamte Feld, also wird bei jedem Rennen immer der Durchschnitt gebildet und dann wird geguckt, wie weit ist man da drüber oder drunter. Und je nachdem werden dann eben die Prozente angepasst bzw. berechnet.
Heißt vielleicht aber auch im Umkehrschluss, dass eben das ganze Feld auch stärker geworden ist. Das haben wir ja hier und da auch dann auch beobachtet. Wenn man jetzt mal Sebastian Samuelsson wieder nimmt, was er für eine Maschine in der Loipe war jetzt in den letzten Wochen. Klar, er ist jetzt nur eine Person, der wahrscheinlich den Schnitt nicht wirklich in die Höhe treibt des ganzen Feldes, aber hier und da, ja, Jacquelin zum Beispiel auch. Vielleicht haben diese Jungs halt alle einen Schritt mehr gemacht als die Norweger und Norwegerinnen. Bei den Damen ist es sehr ähnlich, wenn man mal eine Hanna Sola betrachtet, Elvira Öberg natürlich vorneweg. Also da gibt es manche Personalien, die vielleicht enorm gewachsen sind.
Ja.
Und dass eben dann das Level der Norweger und Norwegerinnen gar nicht mehr so stark hinausragt.
Ja, das ist natürlich auch meine Erklärung dafür. Aber es kann natürlich auch sein, dass jetzt die beiden von dir genannten, Jacquelin und Samuelsson, zum Beispiel auf dem Level vom letzten Jahr geblieben sind.
Ja.
Aber das gesamte Feld ansonsten etwas abgerückt ist. Ne? ist natürlich unwahrscheinlich, dass das jetzt so ist, aber das kann natürlich auch sein. Aber wie ich ja auch eben gesagt hatte, so wenn man sich mal den Rang anguckt, wo die Norweger im letzten Jahr standen in dieser Tabelle und guckt, wo die jetzt sind, da sind ja alle deutlich abgerutscht. Was ja auch dann darauf hindeutet, dass die im Feld einfach nicht mehr so gut sind, wie sie es im letzten Jahr waren. Eine Marthe Olsby-Reuseland war zum Beispiel letztes Jahr im ersten Trimester die schnellste, ist jetzt nur noch die 7. schnellste. Tyrell Eckhoff war die 2. schnellste, ist jetzt die 5. schnellste. Und Ingrid Landmark-Tandrevold war die 7. schnellste, ist jetzt die 19. schnellste. Mhm. Also da sieht man schon überall deutlich nach hinten geklettert. Eine Marthe Olsby-Reuseland macht das dann durchs Schießen wieder wett. Ne? Also ist am Schießstand besser als jemals zuvor. Und dadurch ist sie jetzt eben im Gelb unterwegs.
Mhm.
Und sie hat natürlich immer noch diesen guten Punch auf der letzten Runde, zumindest im Massenstart im Verfolger gehabt.
Ja, klar. Also ich glaube, diese Beschreibung mit Olympia, durch die Blume gesagt, kann man das ja auch schon so festhalten. Ne? Denn also ich denke mal, die Planung wird nicht so schrecklich gelaufen sein, was das Training betrifft, dass die jetzt hier plötzlich nicht mehr wissen, was sie tun. Also ich kann mir das auch schon sehr gut vorstellen, dass das alles eben auf Olympia abzielt, denn das ist ja auch das große Thema. Und das ist auch für mich, was den Gesamtweltcup auch bis hierher schon betrifft, ja die größte Enttäuschung eigentlich. Denn wenn man mal so überlegt, was die ganzen Athletinnen und Athleten so für Entscheidungen getroffen haben, zum Beispiel nehmen wir mal Tyrell Eckhoff raus, die in Le Grand Bornand einfach abgereist ist, weil sie eben nicht so in ihrer Form ist, wie sie es gerne hätte. Und natürlich, da hängt ja dann dieses Großevent dran. Und da steht für mich so bildlich, dass ja alle eigentlich nur auf diese 2 Wochen warten in Peking und alles andere ja eher so nur so mit dem Strom schwimmen ist. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, gerade bei den Skandinaviern und Skandinavierinnen ist es so, dass die halt da extrem viel Wert drauf legen.
Ja.
Bei einer Lisa-Theresa Hauser, die sagt ja auch schon die ganze Zeit, sie will im Weltcup oben mit dabei sein, beziehungsweise sich darauf auch fokussieren und ist dann vielleicht sozusagen die lachende Dritte am Ende, die dann da oben im gelben Trikot schimmert, während Marthe Olsby-Reuseland vielleicht den einen oder anderen Ort ausgelassen hat. Vielleicht wird sie auch nochmal krank nach Olympia. Wie du schon sagst, ich finde das auch immer risikobehaftet. Jetzt gerade, wo ich nochmal Krankheit angesprochen habe, das kann ja auch dann genau in diesen Peking-Block fallen.
Klar.
Und dann ist die ganze Saison einfach hinüber. Und du hast gar nichts am Ende davon gehabt.
Mhm.
Also ja, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, aber ich glaube, das ist auch eben Leistungssport, ne? Dass du dich entscheiden musst und dann eben volles Commitment dahin gehen musst. Und jetzt im Fall von Tyrell Eckhoff, klar, was hat sie denn jetzt noch für eine Chance? Gesamtweltcup ist safe weg, gar keine Chance mehr, muss man sagen. Also da müsste sie jetzt natürlich absolut rasieren ab Januar, jedes Rennen wahrscheinlich gewinnen oder in den Top 3 sein.
Ja, und die anderen müssen patzen.
Ja, und die anderen müssen eben patzen. Und ich glaube, der leichtere Weg für sie ist dann eben, sich auf Peking zu konzentrieren und zu gucken, was kann ich jetzt noch rausholen. Und man muss ja auch sagen, mit ihrer aktuellen Form, läuferisch, wie gerade angesprochen, nicht da, wo sie mal war. Und am Schießstand habe ich auch geguckt, 7% verschlechtert, das ist richtig viel, auf 78%. Das ist so eine Quote, wo man schon sagt, da ist nicht mehr so gut. Also da kannst du selten was mit gewinnen. Da muss es dann schon mal richtig gut laufen in einem Rennen. Und wenn man das beides so kombiniert, die Laufform und die Trefferquote am Schießstand, da muss man schon sagen, in der aktuellen Form hat sie keine Chance, da irgendwie um den Gesamtweltcup zu kämpfen, ne?
Ja, das wird sie auch so gemerkt haben, klar, keine Frage. Aber ihre Entscheidung und auch die anderen Entscheidungen, die alle Athletinnen und Athleten treffen, die muss man so respektieren und dann einfach auf ein cooles Olympia-Event hoffen.
Ja, ich glaube, das wird es auch werden, Hendrik. Also mal abgesehen von den asiatischen Fans, die dann da sein werden oder eben nicht. Aber ich glaube, so von der Spannung her vom Fernseher wird das schon ziemlich cool sein. Einfach wenn es um die Medaillen geht und so. Ich glaube, das wird medial schon ganz gut präsentiert werden. Aber ich finde, wo du das gerade angesprochen hast, das ist ja auch in dieser Saison bisher zumindest so, gerade auch bei den Männern, dass es ja so offen ist wie vielleicht nie zuvor oder seit Ewigkeiten nicht mehr.
Ja.
Also wir haben ja so viele Leute, die oben noch mitspielen, die da oben noch reinfuschen können. Sei es jetzt Emilien Jacquelin, der im gelben Trikot ist, Fionn Mayer, Christiansen, Samuelsson, Latipov, ne, auch so ein Mann, vielleicht unterm Radar, aber der ist ja richtig gut unterwegs momentan.
Ja, er ist schon zweimal Zweiter geworden.
Ja, die Bö-Brüder dahinter, ne, die sind auch immer noch in Schlagdistanz. Dahinter Anton Smolski, auch noch oben mit dabei. Und Stola Holmler-Greit, ne, der ist klar schon 120 Punkte weg circa, aber ist eigentlich auch noch gar nicht so viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er schon ein Rennen ausgesetzt hat, also schon einen Streicher mehr oder weniger drin hat. Und die dahinter kommen, wenn die mal eine gute Welle erwischen, wo die immer auf dem Podium sind oder in den Top 5, dann sind die auch wieder ganz schnell oben dran und ist denen ja auch teilweise zuzutrauen, wie so einem Simon Detieu zum Beispiel. Also ich glaube, es ist immer noch sehr, sehr offen und das macht es natürlich sehr spannend. Aber man muss auch sagen, es ist ja keiner, der so wirklich herausragt in einer Disziplin, oder? Wie es sonst zum Beispiel Johannes Dinges Bö war, der enorm schnell war. Und den du da überhaupt nicht schlagen konntest, so ist es ja jetzt relativ ausgeglichen. Klar, an Samuelsson, der war jetzt recht schnell, aber man muss sagen, da ist dann ein Jacquelin, ein Quentin Fionn Mayer, die da auch immer mal mitmischen oder vielleicht auch noch ein Johannes Dinges Bö, der da auch noch kommen kann.
Mhm.
Also selten so eine Offenheit gesehen, gerade bei den Männern.
Ja, stimme ich dir auch zu. Also ich habe schon gedacht, ja doch, der ein oder andere ist schon vielleicht speziell für eine Disziplin, zum Beispiel der Sprint von Sebastian Samuelsson, wo er schon zweimal gewonnen hat, dass er da schon so der Favorit ist. Aber das stimmt auch nicht, ne? Denn Emilien Jacquelin hat eben dann auch in der Wertung nur 8 Punkte weniger, was die Sprintwertung jetzt betrifft. Also es ist tatsächlich so, ne, dass sich da auch in jedem Rennen eigentlich wer anders durchsetzen kann. Gut, wir haben jetzt auch erst einen Massenstart und einen Einzel gesehen, ist klar. Aber auch in der Verfolgung, da ist Quentin Fionn Mayer vorne und Emilien Jacquelin, der hängt ihm aber dann auch wieder auf den Fersen. Sebastian Samuelsson natürlich dahinter auch und Vetle Sjoerstad Christiansen eben auch. Also das ist wirklich echt aus der Sicht des Herrenweltcups doch schon sehr spannend.
Ja.
Und interessant wird es doch dann, wenn die Abstände so bleiben, wer wie taktiert im Hinblick auf das Großevent. Also da muss man auch wirklich dann echt jede Entscheidung dreimal überdenken. Denn ja, am Ende, wie gesagt, gibt es halt auch noch eine große Kugel zu vergeben.
Ja, vor allen Dingen, wenn das jetzt in Oberhof so weitergeht, dass es so eng bleibt zwischen den 4, 5 Leuten da.
Mhm.
Und dann kommt Ruppolding, Antolz, dann überlegst du ja wahrscheinlich schon, ja, setze ich jetzt aus oder ziehe ich durch? Und gerade dann in Antolz, wenn es dann nochmal um mehr Punkte geht, Richtung Olympia, dann überlegst du dir das, glaube ich, auch noch eher. Also ja, super spannend und natürlich für uns richtig gut. Und ich fände es auch richtig cool, wenn wir so im letzten Saisonrennen oder so 3, 4 Leute hätten, die noch gewinnen könnten, ne, um den Sieg kämpfen. Und dann geht es da richtig rund im letzten Massenstart. Also das wäre natürlich das absolute Highlight. Das gab es mal so ungefähr bei den Damen da zwischen Kaiser Meckerein, Anastasia Kusmina und ich glaube Daya Domracheva oder so vor 3, 4 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau. Hat dann am Ende Kaiser Meckerein gewonnen. Aber das war natürlich auch unglaublich spannend. Aber Henrik, damit komme ich auch schon zu einer Person, die ich auch noch besprechen will, nämlich Johannes Thingnes Bø. Der Mann, wo man ja vorher schon gesagt hat, also der Gesamtweltcup bei den Herren, da muss sich keiner drum kümmern dieses Jahr, den nimmt der Mann eh wieder mit. Und wie ist es? Im Moment sieht es so schlecht aus wie nie zuvor.
Ja, wir müssen hier bis Rang 7 runterschauen in der Gesamtweltcup-Liste. Da ist nämlich der Norweger gerade mit 310 Punkten. Ja, ist wirklich, also ist auf jeden Fall ein Muss, dass wir den hier erwähnen. Denn ja, wir haben immer gesagt, und es wird auch wahrscheinlich in vielen anderen Medien so genannt, er kann sich eigentlich nur selber schlagen und aktuell gibt er sich ja links und rechts eine.
Ja, definitiv. Also ich habe mal gerade geguckt, woran es liegt. Haben wir ja eben schon so ein bisschen angerissen, aber am Schießstand ist er jetzt gerade bei 85,7% im ersten Trimester. Im letzten Jahr war er da sogar bei 87,9%, also noch ein Stückchen besser. Mhm. Insgesamt, wenn er die Quote jetzt so halten würde, wäre er ungefähr da, wo er letztes Jahr am Ende der Saison dann war. Aber das angesprochene Laufen ist eben nicht mehr da, wo es mal war. Ja, und dadurch verlierst du natürlich ordentlich Plätze in den Rennen. Mhm. Gerade wenn du dann eben mal ein paar Fehler zu viel schießt, wo er sonst dann trotzdem noch in die Top 5 oder Top 10 gelaufen ist, haben wir ja gesehen, die schlechtesten Resultate seit 4 Jahren mit Platz 29 im Sprint von Hochfilzen oder Platz 18 im Verfolger von Hochfilzen. Jetzt im Massenstart von Anne-Sile Gorbonnon ja auch nochmal 20. geworden mit 5 Fehlern. Also aktuell muss man wirklich sagen, er ist nicht mehr der Favorit um den Gesamtweltcup.
Nee, weil das da oben so spannend geworden ist und die anderen Jungs sind so stark geworden. Oder glaubst du, er sitzt zu Hause in Norwegen jetzt ganz entspannt in seinem Sessel vorm Kamin und sagt, Leute, oder denkt sich, Leute, ich habe das noch alles so im Griff, weil die Zahlen sprechen eigentlich dagegen.
Ja, ich glaube schon, dass er langsam nervös wird. Also ich kann mir halt immer noch nicht vorstellen, dass wenn du 3-mal hintereinander den Gesamtweltcup gewinnst, dass du dann auf einmal den Titel sozusagen abgeben willst, beziehungsweise kampflos abgeben willst. Also er hat ja auch schon mal in einer Pressekonferenz gesagt, so, wenn es jetzt nicht läuft hier im ersten Trimester, da muss ich aber über Weihnachten trainieren, was das Zeug hält. Ja, und ich glaube, das ist jetzt angesagt. Ne? Und wenn ich das aber auch nochmal sehe, so, jetzt hat er 3 Titel hintereinander geholt. Man hat gedacht, ja komm, die nächsten 6 Jahre holt er sich das Ding auch noch und ist absoluter Rekordhalter. Er war ja auch auf Rekordniveau, was die Weltcupsiege oder Karrieresiege angeht. Ja. Also seine Siegesrate, die war ja besser als die von Martin Foucault oder Ole Einar Bjørndalen. Und mittlerweile durch die letzten 2 Saisons, beziehungsweise die letzte und die jetzige, hat er das natürlich ordentlich in den Keller gefahren, ist da nicht mehr so auf Rekordkurs. Und da muss man ja echt nochmal sagen, die Leistung von Martin Foucault muss man ja nochmal höher einschätzen. Oder da begreift man doch erstmal so richtig, was das eigentlich bedeutet, 7-mal hintereinander den Gesamtweltcup zu gewinnen und dann ja auch noch relativ dominant und ja in seiner letzten Saison auch nochmal ordentlich zurückzukommen und oben mitzukämpfen. Also Wahnsinn, was der Mann da für einen Ehrgeiz immer hatte. Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt, was wir ja auch schon mal hier so gesagt haben. Johannes Thingnes Bø, der dann sagt, ja, ich bin jetzt 5. geworden oder 3. geworden, war zufrieden mit meinem Rennen, alles gut, besser ging es nicht oder so. Und bei Martin Foucault, da sah es ja immer so aus, wenn er im Sprint 3. war, dann war der total sauer und am nächsten Tag hat er den Verfolger gewonnen, weil er fast ausgerastet ist und wahrscheinlich keine Stunde geschlafen hat über Nacht, weil er sich so geärgert hat. Und bei Johannes Thingnes Bø, der nimmt das so ein bisschen lockerer, oder? Also ich weiß nicht, glaubst du, die sind da so unterschiedlich so vom Ehrgeiz her und das macht vielleicht dann am Ende des Tages den Unterschied aus?
Ich glaube schon, dass es unterschiedliche Typen sind, unterschiedliche Charaktere, natürlich. Aber ja, Johannes Thingnes Bø hat doch sich auch selber auf die Fahne geschrieben, dass er die Rekorde brechen möchte, beziehungsweise auch, was jetzt vielleicht nicht die Siegesrate oder so, aber Hauptsache die Gesamtweltcup-Titel zu gewinnen. Er hat ja noch gesagt, bis 2026 mache ich und bis dahin will ich alles gewinnen an Kugeln, an großen Kugeln, die es so zu holen gibt. Und damit würde er dann eben auch diesen Rekord dann packen. Ich weiß nicht, ob er aktuell das Ziel gar nicht mehr so vor Augen hat, aber ja, im Moment sieht es eben relativ düster aus, was das angeht.
Ja, die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt für ihn weiter? Ne? Er wird wahrscheinlich jetzt im Januar nochmal gucken, wo steht er in Oberhof? Gerade auch läuferisch und dann auch mal gucken, wie die Rennen ausfallen und dann wird er wahrscheinlich sich entscheiden müssen, vielleicht nach Oberhof schon oder erst nach Ruhpolding, ob er vielleicht dann doch noch nach Ruhpolding fährt. Und dann wird er sich wahrscheinlich entscheiden, werde ich mich jetzt auf Peking fokussieren oder auf den Gesamtweltcup, beziehungsweise auf beides. Und ich habe jetzt hier gerade auch nochmal in die Laufzeiten von ihm reingeguckt im Januar letzten Jahres. Da Da war er ja in Oberhof in jedem Rennen der Schnellste, in Antholz im Einzel der Schnellste, im Massenstart nur der Drittschnellste. Und dann ab der Pokljuka, da ging es ja los mit dem Sprint, bis Nove Mesto, dem letzten Verfolger, in jedem Rennen der Schnellste. Dann hat er in Östersund im Sprint die vierte Laufzeit gehabt. Verfolger Massenstart wieder die schnellste Laufzeit. Also er war in der letzten Saison ab Januar nur in 3 Rennen nicht der Schnellste. Und in allen anderen, also ich glaube 17 oder so an der Zahl, dann eben die schnellste Laufzeit gehabt. Muss man mal gucken, ob er das wieder hinlegen kann. Und da hat er sich auch ein bisschen was gesteigert im Vergleich zu den Rennen vor Weihnachten. Also man muss einfach sagen, damit steht und fällt es bei ihm, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall auch seine Königsdisziplin, das Laufen. Und man sagt ihm ja nach, dass er quasi über den Schnee fliegt, so leichtfüßig. Das muss er wieder hinkriegen, keine Frage.
Ja, ansonsten fliegt ja aktuell leichtfüßig über den Schnee Emilien Jacquelin, der jetzt im gelben Trikot ist. Darf es übrigens nicht mitnehmen, ne? Oder hat noch keins bekommen für unter den Weihnachtsbaum, sondern das kriegt er dann erst, wenn er eben sein erstes Rennen in Gelb bestreitet.
Ja, klar.
Aber man muss ja sagen, auch richtig gut unterwegs. Ne? Hat sich läuferisch auch gesteigert im Vergleich zum Vorjahr. 1% draufgelegt, ist der zweitbeste Läufer, im Vorjahr noch der siebtbeste gewesen. Schießen ein kleines bisschen abgebaut. Da haut natürlich auch dieser Verfolger rein, ne? Wo er jetzt einiges daneben gesammelt hat. Ansonsten kann man sagen, ist er da auf einem ähnlichen Niveau, wenn nicht sogar ein bisschen besser, wenn man das mal auslässt. Gerade nach seiner Verletzung hätte ich ja nicht gedacht, dass er so zurückkommt.
Ja, stimmt. Mit der Verletzung hätte man ihm eigentlich auch am Schießstand gar nicht mehr so viel zugetraut. Es wurde zwar gesagt, dass der auch mit einer Pistole trainiert hat in der Vorbereitung, aber da denke ich mir, das sind doch zwei Haltungsübungen sozusagen, die gar nicht so miteinander verwandt sind. Ja, auf jeden Fall kommt er hier mit eindrucksvoller Leistung zurück oder auch was das Laufen angeht. Wir haben ja auch gedacht, ne, wenn erstmal das Handgelenk da so in der Schlinge belastet wird, das kann doch gar nicht so sehr funktionieren, aber scheinbar hat er alles richtig gemacht. Und
gutes Heilfleisch hat der Junge.
Heilfleisch, ja, genau. Aber um das nochmal auf den Punkt zu bringen, das Bild, was ich so von Emilien Jacquelin habe, das zeigt er eigentlich ganz gut im Massenstart von Annecy-Le Grand-Bornand. Oder das, was mich auch so fasziniert an ihm, gerade jetzt in der Saison, dass er einfach mal irgendwie sich ein paar Sekunden absetzt und ja irgendwann den Hebel umlegt, dann diesen großen Sprung im Feld macht und zack, ja, lässt er da nichts mehr anbrennen und gewinnt das Rennen.
Ja, macht auf jeden Fall Spaß auch zuzugucken, ne? Seine Taktiken oder so, wo er mal wegläuft, um zu gucken, wie entwickelt sich auch das Rennen oder so als Zuschauer, richtig cool. Und wir haben ja letzte Woche noch über seine Bosspose oder was auch immer es war, da gesprochen, wo er die Arme so verschränkt hat beim Zieleinlauf im Massenstart und war wohl inspiriert von Mathieu van der Poel, ne, dem niederländischen Fahrradfahrer.
Okay, hat der auch was gewonnen oder?
Ja, der hat schon so einiges gewonnen im Radfahren. Also da hat er sich das wohl abgeguckt.
Okay.
Ist ja auch ehemaliger Radfahrer Emilien Jacquelin, ne? Also früher mal gewesen und dann glaube ich irgendwann umgesattelt. Also da immer noch ein großer Fan anscheinend. Weil ja, Oberhof ist auch gar nicht so ein schlechtes Pflaster für ihn, beziehungsweise auch nicht immer das Beste gewesen. Also es geht da so auf und ab.
Ja.
Warten wir mal ab, wie es dieses Jahr da weitergeht für ihn. Aber auch für Canton Fiormaillet war es nie der beste Ort. Von daher, das Rennen bleibt da oben offen. Eine Person, die ich bei den Männern auf jeden Fall noch ansprechen will, Hendrik, ist natürlich aus deutscher Sicht auch Johannes Kühn. Denn was hat der denn eigentlich für eine Geschichte hingelegt, oder? Wenn wir mal ans letzte Jahr denken, zurück in den IBU Cup versetzt, dann musste er bei der Europameisterschaft starten, hatte ja dann noch die Chance auf die WM, beziehungsweise sie ja dann nochmal bekommen. Und dann ging es ja auch im Weltcup für ihn weiter. Der Abbruch dann in Nove Mesto im Sprint mit 5 Fehlern stehend, ne, wo sich die ganze Welt noch aufgeregt hat, wie kann er nur. Und wir haben ja auch immer mal wieder einige Nachrichten bekommen oder auch Kommentare gelesen, wie kann man denn Johannes Kühn überhaupt noch mitnehmen und der kann doch überhaupt nicht schießen und so weiter. Und wir haben immer schon gesagt, so, ja, der Junge hat aber das Laufpotenzial, wenn der mal trifft oder mal wieder in den Flow findet am Schießstand, dann ist er auch oben mit dabei, weil er einfach einer der besten Läufer in Deutschland ist. Ja, und ich finde, das hat er natürlich jetzt eindrucksvoll bewiesen. Jetzt erstmal auch wieder nicht dabei gewesen, da wird er wahrscheinlich auch nicht froh gewesen sein, aber hat sich dann eben zurückgekämpft, ne, und dann direkt mal den ersten Weltcup-Sieg in Hochfilzen eingefahren. Liegend bislang 100% Trefferquote, also das hat er raus. Stehend scheint er auch ein bisschen stabiler geworden zu sein. Ist jetzt aktuell bei 86% und war ansonsten bei 74-78% in der Trefferquote in den letzten 4 Jahren. Also wenn er das so weiter durchziehen kann, das ist erstmal eine enorme Verbesserung Und dann ist er natürlich einer der Top-Athleten und dann ist auch die Top 10 im Weltcup kein Problem für ihn. Und dann wird er natürlich auch immer wieder mal aufs Podium springen, gerade in den Sprintrennen.
Ja, also wenn man sich hier auch nochmal die Ergebnisse von 2020-21 anschaut, ich habe sie hier gerade aufgelistet, da findet man sehr, sehr wenige Rennen, die er dann, oder Ergebnisse, die er dann eben in den Top 20 gelandet ist. Und da scheint er ja irgendwann einen Schalter umgelegt zu haben. Oder im Sommer scheint einiges gut gelaufen zu sein für ihn und ist jetzt klar einer der besten Deutschen.
Ja, im Weltcup sogar der beste Deutsche.
Ja, das so kann man sagen.
Ja, ja. Obwohl er zwei Rennen ausgelassen hat. Und die Leute vergessen dann auch immer so schnell die Vorsaisons. Im Winter 1920, da hatte er ja einige richtig gute Ergebnisse gehabt und war ja dann am Ende auch im Gesamtweltcup 13. Und das musste er auch erstmal schaffen, der drittbeste Deutsche zu sein. 13. Platz ist echt richtig stark. Und ja, ihn dann auch so schnell wieder abzuschreiben, ist dann vielleicht auch immer ein bisschen zu früh. Letztes Jahr hatte er ja auch noch den Unfall gehabt, kurz vor der Saison, wo er sich verletzt hatte. Also vielleicht war das auch noch so eine kleine Nachwirkung. Und jetzt ist er wahrscheinlich auch auf dieser Welle, wo es dann mal gut läuft. Ich glaube, das trägt dich natürlich dann auch besser durch so eine Saison wie jetzt. Aber ich muss auch anmerken, er ist läuferisch zwar gut, in Hochfilzen die beste Laufzeit im Sprint gehabt. Trotzdem muss man sagen, vor zwei Jahren, da war er läuferisch noch oben weiter mit dabei, wenn man sich mal die anderen Rennen betrachtet. Also da ist auch noch Luft nach oben. Und wenn das dann auch nochmal passiert, warum sollte er da nicht auch mal in Peking auf dem Podest stehen, ne?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, da gibt es eigentlich keinen Widerspruch. Also das Ticket dafür wird er wahrscheinlich haben. Wäre blöd, wenn er es nicht hat. Also dann wird da was falsch laufen. Und ich glaube, dann ist eigentlich alles möglich. Er hat es ja schon bewiesen, ne, im Sprint von Hochfilzen, sein erster Weltcupsieg. Und ich glaube, das gibt dir Aufwind. Ja, dann noch hier das letzte Rennen der Massenstart in Annecy mit dem 6. Platz in die Weihnachtsferien gegangen. Ich hoffe, er kommt genauso gut wieder. Ja, und dann taktisch hier und da vielleicht ein Rennen aussetzen, eben aufgrund von Olympia und dann da durchstarten.
Ja, wir sind gespannt.
Ron, so wie wir bei den Herren Johannes Tinnesbø erwähnen mussten, so ist es meiner Meinung nach bei den Damen Elvira Öberg. 22 Jahre jung, wir haben es so oft gesagt, beziehungsweise ich habe es von dir auch oft gehört. Johannes Lukas hat es vorher gesagt, sie wird diese Saison ihren ersten Einzelsieg einfahren. Und es hat zwar bis zur letzten Station des ersten Trimesters gedauert, aber dann ist es in Erfüllung gegangen. Und was hat sie da generell auch in dem ersten Trimester für Laufzeiten angeboten?
Ja, Wahnsinn, oder? Aber im Gegensatz dazu muss man natürlich auch sagen, was schießt sie denn da teilweise? Denn sonst wäre der erste Sieg natürlich schon wesentlich früher gekommen. Ja. Dass sie es anders kann, hat sie ja auch schon bewiesen. Also mit 20 Treffern zum Beispiel in Idre damals oder jetzt auch in Annecy war es ja auch deutlich besser. Klar, sie hat immer ihre zwei Fehler da geschossen, warum auch immer. Aber das reicht natürlich dann bei so einer starken Läuferin. Ja, so hat einfach nur meine Erwartungen auch bestätigt. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, bleibt sie auf dieser Welle? Vielleicht hat das ja auch so einen Knoten gebrochen. Ne? Wir haben es ja auch schon mal öfters gesehen, dass Athleten, nachdem sie dann den ersten Sieg hatten, auf einer Welle geschwebt sind und dann kamen die anderen wie von selbst. Und vielleicht ist das ja jetzt auch so bei ihr. Also in Oberhof, vielleicht direkt mal den nächsten wieder im Sprint und dann sieht es auch ganz gut aus für den Verfolger. Also warum denn nicht, Hendrik?
Ja, deinen Gedanken hat sie ja dann auch im Massenstart bestätigt. Die Siegesserie dann direkt fortgesetzt, der zweite Weltcupsieg am anderen Tag. Da kommt doch die Weihnachtspause für sie eigentlich ungelegen.
Ja, aber ich glaube, auch sie muss sich mal erholen. Ne? Also sie wird das Tempo ja auch nicht jeden Tag durchziehen können. So. Ja. Von daher, glaube ich, ist das auch schon ganz in Ordnung so. Aber mich würde es halt echt nicht überraschen, wenn das jetzt ungefähr so weitergeht. Aber ich glaube, wo du es schon so ansprichst, wenn sie auf der Loipe weiter so unterwegs ist, dann wird sie ja ähnlich wie Johannes Tinnesbø gar nicht aus den Top 5 oder Top 10 zu kicken sein. Ne? Und immer irgendwie da drin rumschwirren. Weil, klar, schießt sie mal 5, 6 Fehler, dann wird das im Sprint natürlich nicht passieren, aber ich glaube auch nicht, dass sie so viele Fehler mal schießen wird. Von daher muss eine Marthe Olsby-Reuseland sich hier natürlich warm anziehen. Und ja, wir haben es ja schon bei den News etwas angerissen, Franziska Preuß fällt länger aus und das ist natürlich besonders schade, oder? Gerade fürs deutsche Herz, gerade für uns, Hendrik. Also wir haben ihr natürlich so viel zugetraut, ich weiß gar nicht mehr, hatte ich sie auf Platz 2 in meinen Top 5 des Gesamtweltcups? Ich glaube schon, ich müsste nochmal nachgucken oder nachhören. Und es sah ja auch eigentlich ganz gut aus, oder? Sie hatte einen guten Start, läuferisch richtig gut unterwegs. Ich habe mal nachgeguckt, im Vergleich zum letzten Trimester in der letzten Saison hat sie sich auch um 0,8% gesteigert, läuferisch. Also richtig gut unterwegs gewesen, klar, hatte jetzt auch 3 Rennen weniger. Also vielleicht wäre das noch ein bisschen gesunken. Und sie hat es vielleicht auch noch nicht so ganz zusammengebracht, das Schießen und das Laufen. Aber es hat natürlich Hoffnung gemacht, ne? Gerade so diese Laufzeiten dann eben, dass man weiß, ja, du bist oben mit dabei und wenn du triffst, dann wirst du auch ganz safe aufs Podest laufen. Und dann kam eben jetzt dieser Fuß, ne? Unglücklich umgeknickt, also einfach nur super schade, dass das passiert ist. Ich gebe natürlich die Hoffnung nicht auf und ich glaube, das tut sie nicht für Olympia. Also bin da immer noch zuversichtlich, dass da was Gutes bei rumkommen kann. Und ich hoffe, dass ich sie dann auch so Ende Februar zu meinen Tops zählen kann, der Saison bzw. des Trimesters. Aber der Saison wäre ja eigentlich noch cooler.
Ja, das ist alles sehr, sehr schade für sie, aber natürlich auch für die deutschen Fans. Wenn man auch nochmal an die alte Saison, an die vergangene Saison denkt, wo sie ja dann endlich mal gesund geblieben ist, wie es so oft hieß. Und jetzt, ja, scheint sie auch gesund zu sein, beziehungsweise fit, ja. Aber dann kommt dann so etwas von außen, so eine Alltagssituation, wo man einfach vielleicht kurz 2 Sekunden nicht aufgepasst hat. Und dann kommt da der Strich durch die Rechnung.
Ja, gar nicht so tragisch, wenn man jetzt keine Leistungssportlerin wäre. Kann mir vorstellen, war für sie auch nicht so leicht. Aber gut, man kann sich ändern und muss eben jetzt damit leben. Und ja, damit haben wir das erste Trimester Revue passieren lassen, Hendrik. Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel stehen.
Klar, ich denke, die ein oder andere Leistung hätte man hier schon noch hervorheben können, aber das geht ja auch immer aus unseren wöchentlichen Analysen hervor, wer uns da im Weltcup jetzt dann in Hochfilzen oder Ähnliches dann begeistert hat. Genau, ich denke, wir belassen es hierbei. Und ja, und diese Woche kein Weltcup, aber trotzdem Biathlon. Wir haben es am Anfang gesagt, die World Team Challenge. Morgen, wenn ihr die Folge hier am Montag hört, ist es soweit. Also Biathlon vom Feinsten, wenn man sich nochmal das Starterfeld anschaut.
18 Uhr einschalten auf der ARD, nicht verpassen und natürlich auch auf Instagram bei uns vorbeischauen. Ne? Wir werden natürlich auch jetzt das erste Trimester nochmal grafisch zusammenfassen. Also das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ja, mit den Ergebnissen sind wir dann eben nächste Woche zurück aus der World Team Challenge. Gucken auch mal, wie sieht es denn nächstes Trimester aus? Wie geht's weiter? Wer lässt vielleicht auch was aus? Vielleicht kriegt man ein paar neue News. Ansonsten natürlich nicht vergessen, uns zu abonnieren auf Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns auch am besten mit 5 Sternen und teilt das überall, wenn ihr mehr davon hören wollt.
Und natürlich sind wir dann wieder Montag wie gewohnt für euch da. Und von, das ist übrigens die letzte Folge in diesem Jahr. Also im neuen Jahr hören wir uns das wieder.
Oh ja, ich sehe es gerade auch. Stimmt. Ja, so schnell geht's wieder rum. Dann bleibt uns natürlich nur, euch auch noch einen guten Rutsch zu wünschen. Kommt gut ins neue Jahr. Und ja, dann hören wir uns eben wieder 2022.
Ja, alles Gute und bis nächsten Montag.
Bis dann. Ciao.